Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag.
Soweit zu den Gefechten von gestern und heute Vormittag und nun eine wirklich gute Nachricht.
Yes.
Achtung, wir haben gestern an der Front mehr als 51 Leute getötet.
Yes.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde, wir halten uns echt gut und es sieht so aus, als würden wir diesen Krieg gewinnen.
Solche Sätze wurden 1994 im Radio gesagt, während des Völkermords in Ruanda. Als der vor 30 Jahren begann, trug ein Radiosender maßgeblich dazu bei, den Konflikt anzuheizen. Vor 10 Jahren hat der Regisseur Milo Rau das Programm dieses Radiosenders als Hörspiel rekonstruiert. Das war ein Ausschnitt daraus. Welche Rolle der Sender damals gespielt hat, erklären wir gleich. Und vorher schauen wir darauf, ob und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu mehr Meinungsvielfalt beitragen kann. Wie muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ändern, damit er dauerhaft von möglichst vielen im Land angenommen wird? Seit voriger Woche wird verstärkt über diese Frage diskutiert, seit ein offener Brief im Netz veröffentlicht wurde, unterschrieben von Kabarettistinnen wie Lisa Fitz und Christine Preyon, Schauspielerinnen wie Anja Franke und Corinna Kirchhoff, Wissenschaftlern wie Gerd Antes und Ulrike Gero und auch einigen wenigen aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Sie beklagen vor allem eine Eingrenzung des Debattenraums. In den Redaktionen gäbe es keine innere Pressefreiheit. Das ist der Vorwurf, es gebe Eingriffe von oben. Schon eine Woche vorher hatte sich ein leitender Mitarbeiter des WDR zum Aspekt Meinungsvielfalt geäußert. Stefan Brandenburg, Leiter Aktuelles und einer der Chefredakteure im Sender, forderte genau die in einem Artikel für die Zeit und klagte, wir sind uns zu ähnlich. Mein Kollege Martin Krebers hat vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Guten Tag, Herr Brandenburg.
Guten Tag, hallo.
Wurden Sie nach diesem Artikel eigentlich noch gefragt, ob Sie vielleicht mit unterschreiben wollen bei diesem Manifest?
Nein, das bin ich nicht gefragt worden.
Ich sprach mit einer Unterzeichnerin und die sagte mir, sie hätte ihren Namensartikel sofort unterschrieben.
Ja, ja, es ist nicht alles falsch, was im Manifest drin steht. Perspektivenvielfalt in der Tat, das ist eine zentrale Aufgabe. Das ist ja auch ein Inhalt des Manifests, aber eben nur einer. Und schon bei der Frage, wo stehen wir da eigentlich und wo soll's hingehen, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung als das, was ich da lese. Manches ist sehr diffus. Anderes empfinde ich als ein bisschen rückwärtsgewandt und manches auch als schlicht falsch.
Mhm. Gibt es denn diese Eingrenzung des Debattenraums, die da beklagt wird?
Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, wenn wir den Debattenraum eingrenzen, dann tun wir das selber. Es gibt nicht jemanden von außen, der uns hindert. Und im Manifest lese ich teilweise so einen Sound. Es ist ein Druck von oben, ein Einfluss von außen, ein Einfluss von Politik, Wirtschaft oder von bösen Lobbyisten, der uns daran hindert, gut und breit zu debattieren. Und das nehme ich überhaupt nicht so wahr, sondern wenn wir Debattenraum einengen, dann tun wir das selber.
Auf welche Weise?
Naja, indem wir uns zu schnell einig sind, indem wir eher den Konsens suchen und vielleicht an manchen Stellen nicht genug den Streit suchen und die Auseinandersetzung und das Gegenüberstellen von sehr unterschiedlichen Argumenten.
Was ist denn mit dem Argument, dass auch Existenzängste etwa von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu führen können, dass sie Meinungen nicht äußern?
Das muss man ernst nehmen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass in den Redaktionen sehr viele unbefristet festangestellte Menschen arbeiten, die diese Existenzängste nicht haben. Und wir alle miteinander müssen dafür sorgen, dass wir ein Klima haben, wo widerstreitende Argumente, wo unterschiedliche Meinungen gewertschätzt werden und wo dann es tatsächlich auch nicht dazu kommt, dass es so einen redaktionellen Mainstream gibt, bei dem dann vielleicht freie Mitarbeitende, die tatsächlich die schwächsten Glieder in der Kette sind, den Eindruck haben, sie müssen sich da an irgendeinen Mainstream anschließen, um möglichst unbeschadet durch ihr Berufsleben zu kommen, sondern unsere Aufgabe, auch die Aufgabe von Vorgesetzten, ist es, dafür zu sorgen, dass breit und kontrovers diskutiert werden kann.
Also sind wir rot-grün lackiert, wie das der Chefredakteur der Welt kommentiert hatte?
Das ist ein beliebtes Narrativ und das findet sich ja als Behauptung auch im Manifest, wo die Rede davon ist, Redaktionen würden sich an der parlamentarischen politischen Mehrheit orientieren. Das wäre jetzt in unserem Fall, wo es um den WDR geht, schon mal ziemlich schwierig, weil wir haben es ja im Land und im Bund mit unterschiedlichen Mehrheiten zu tun. Im Land mit einer CDU-geführten Regierung, im Bund mit einer SPD-geführten Regierung. Also das zeigt an sich schon die Absurdität dieses Vorwurfs. Es ist aber insgesamt einfach Unfug, dass in unserer Debatte bestimmte Argumente überrepräsentiert sind. Das kann ich nicht feststellen, sondern es ist schon Teil des professionellen Selbstverständnisses in den Redaktionen, in denen ich arbeite und die ich kenne und beurteilen kann, dass man versucht, alle Argumente und alle Akteure des demokratischen Spektrums wahrzunehmen und auch zu Wort kommen zu lassen.
Es gibt aber gesellschaftlich sehr viel kontroverser zu diskutierende Themen. Das Thema Migration zum Beispiel, das Thema Zuwanderung, das Thema Abschiebung. Wird das ausreichend kontrovers diskutiert in den Redaktionen, die Sie kennen?
Es gibt möglicherweise eine gewisse Hemmung, Beifall von den falschen Leuten zu bekommen. Und es ist ja auch eine sehr schwierige Situation, in der wir uns befinden, weil wir mit der AfD einen politischen Akteur haben, der demokratischen Diskurs abschaffen will, der ihn zerstören will. Und da muss unser Kompass aus meiner Sicht sein, dass wir uns dennoch mit den Themen beschäftigen, die auch AfD-Wählerinnen und Wählern am Herzen liegen und dass wir versuchen, auf die Fragen, die diese Menschen haben, möglichst gute, unvoreingenommene, umfassende, neutrale Antworten zu geben. Dass wir aber nicht es vermeiden, diese Fragen überhaupt auszusprechen oder uns diese Fragen zu stellen.
Wenn inzwischen etwa 20% der Menschen in Umfragen sagen, dass sie die AfD wählen würden, heißt das, es hat eine Entfremdung stattgefunden zwischen Journalisten und normalen Menschen?
Wir müssen zumindest die Frage stellen, wo eine Elite insgesamt, Politik, aber auch eine mediale Elite möglicherweise mit dazu beigetragen hat, dass das so ist, weil ein Diskurs, ein Austausch nicht mehr so stattfindet mit Menschen, wie das wünschenswert wäre, weil es, sagen wir mal, Entfremdungstendenzen gibt auf den unterschiedlichsten Ebenen. Nehmen Sie die Ebene Stadt-Land. Viele Redaktionen sind sehr urban geprägt, sitzen in großen Städten und werden nicht immer im ausreichenden Maße von dem erreicht, was auf dem Land in ganz anderen Lebenswelten gerade Diskussionsgegenstand ist und was Schmerzpunkte sind. Und unsere Aufgabe ist es, da immer wieder hinzusehen und gegen diese Entfremdungen zu arbeiten.
Sie haben da eine ganz konkrete Erfahrung in Neukirchen-Flüen am Niederrhein gemacht.
Ja, wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr unseren Newsroom immer tageweise verlegt, und zwar in Gegenden weit weg von Köln, in ganz andere Lebenswirklichkeiten. Und das ist auf verschiedenen Ebenen interessant, unter anderem auch beim Thema Verkehrspolitik. Natürlich ist das so, dass in den Redaktionen viele Menschen arbeiten, einfach durch ihre Lebensweise in einer Großstadt, die auch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und die vielleicht nicht unbedingt die Probleme von Pendlern auf dem Land immer so auf dem Schirm haben. Und diese Tour, die wir gemacht haben, die diente dazu, dass wir uns selber da ein bisschen erden bei Menschen, die anders leben, anders denken als wir. Und die Realität von Pendlern, die Realität von Leuten, die sagen, für mich ist es keine Lösung, jetzt ein E-Auto mir zu leasen und ansonsten eben nur auf Bus und Bahn zu setzen. Diese Realität, die kriegen Sie an solchen Orten sehr ungefiltert mit und das ist manchmal gut so.
Welche Aufgabe wächst daraus bei der Ausbildung, bei der Personalsuche und bei der Kultur in unseren Häusern?
Ja, das sind zwei Aufgaben. Also zunächst mal die Frage, wie sind unsere Häuser eigentlich zusammengesetzt? Wie sind Redaktionen zusammengesetzt? Wir müssen es hinkriegen, dass wir unterschiedlichere Werdegänge integrieren. Da sind wir allerdings auch seit Jahren schon auf dem Weg. Wir haben die Zugangsvoraussetzungen zum Volontariat ja immer wieder verändert und angepasst und wir kriegen tatsächlich Menschen in unsere Redaktionen, die ganz andere Prägungen haben als, sagen wir mal so, die redaktionelle Mehrheit. Damit ist das Problem aber nicht gelöst, denn es gibt in allen Redaktionen, genauso wie in allen Gruppen, die zusammenarbeiten, natürlich Angleichungsprozesse. Und Schlüssel ist, dass die Debatte in Redaktionen an der Stelle, wo entschieden wird, dass die offen bleibt und dass wir gegen diese Angleichungsprozesse und gegen so eine redaktionelle Meinungsführerschaft immer wieder anarbeiten und dass wir uns da auch gegenseitig selbst korrigieren.
Sagt WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg. Danke für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Medias Res im Deutschlandfunk. Wie mächtig Propagandamedien sein können, haben schon die Nationalsozialisten gezeigt. In den 1930er und 40er Jahren verbreiteten sie über den Volksempfänger Desinformation und Propaganda, um die Deutschen von ihrer menschenfeindlichen Weltsicht zu überzeugen. Wer danach glaubte, so etwas könne nicht mehr passieren, wurde getäuscht. Spätestens vor 30 Jahren, am 7. April 1994, begann der Völkermord in Ruanda in Ostafrika. Und maßgeblich angeheizt wurde er von einem Radiosender. Navina Couture erzählt die Geschichte.
Nur 13 Monate war der ruandische Radiosender RTLM in Betrieb. In dieser Zeit wurde RTLM zu einem Massenmedium. Der Sender wurde gezielt eingesetzt, um einen Teil der Bevölkerung, Hutu-Extremisten, mit täglicher Hasspropaganda gegen einen anderen Teil der Bevölkerung, die Tutsi, aufzuhetzen. Immer wieder kam dehumanisierende Sprache zum Einsatz. Tutsi wurden regelmäßig als Kakerlaken und Schlangen bezeichnet. An alle Kakerlaken, die uns zuhören: Ruanda gehört denen, die es verteidigen. Und ihr Kakerlaken seid keine Ruanda. Am 8. Juli 1993 geht RTLM auf Sendung und wird zum Sprachrohr von Hutu-Extremisten. Mit einer Mischung aus populärer Musik und Hasspropaganda etabliert sich RTLM schnell als Alternative zum staatlichen Radiosender Radio Ruanda. Tom Indahiro ist ein ruandischer Genozidforscher. Er hat dem Sender Al Jazeera erklärt, weshalb RTLM auch als Radio Machete bekannt war.
From its very beginning. It started with a genocide agenda.
Von Anfang an gab es eine Genozidagenda. Als der Völkermord begann, hat RTLM Musik gespielt, die die jungen Menschen zum Tanzen animiert hat. Die Täter haben getanzt, während sie ihre Opfer angegriffen haben. Man hat die Mörder unterhalten, um ihnen das Gefühl von Schuld zu nehmen. Es gibt Archivmaterial aus der Zeit, wo man die Mörder sieht, an Straßenblockaden, mit der Machete in der einen Hand und dem Radio in der anderen.
Holding a machete in one hand. And the radio on the other.
Bereits im November 1993 bat der Informationsminister der moderat eingestellten Hutu-Regierung, die Führungsriege von RTLM von der Hetze im Radio abzusehen. Die Hutu-Regierung führte damals Friedensverhandlungen mit Tutsi-Rebellen und wollte diese Gespräche nicht gefährden. Ohne Erfolg. Im April 1994 beginnt der Völkermord. In 100 Tagen ermordeten Hutu-Extremisten zwischen 800.000 und 1 Million Menschen. Die überwiegende Mehrheit der Opfer waren Tutsi. Aber auch Hutus, die als Verräter angesehen wurden, wie beispielsweise der Hutu-Informationsminister und seine Familie, wurden umgebracht. Überlebende berichten, dass ihre Namen und Aufenthaltsorte gezielt täglich über RTLM verbreitet wurden, mit dem Aufruf, sie zu töten. In den späteren Gerichtsverfahren wurden die RTLM-Moderationstexte als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Alison DeForge war damals Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Medien waren extrem wichtig. Ein Merkmal dieses Genozids war das Ausmaß der populären Mobilisierung. Normale Leute wurden aufgerufen, sich der Jagd auf die Tutsi anzuschließen. Während des Genozids gab es Überlegungen der USA und auch der Vereinten Nationen, RTLM-Frequenzen zu blockieren. Das hätte man mit Hilfe spezieller Technologie aus der Luft machen können, ohne Bodentruppen. Aber man hat sich letzten Endes im Pentagon dagegen entschieden. 2 Jahre nach Ende des Völkermordes, im Juli 1996, wurde der Mitgründer von RTLM, Ferdinand Nahimana, gemeinsam mit 2 anderen Journalisten von der Staatsanwaltschaft des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda angeklagt. Die Anklage gegen Nahimana umfasste 7 Punkte, unter anderem Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vor Gericht plädiert Nahimana auf nicht schuldig. Aber die Richter sehen das nach einem langen Verfahren anders. Nahimana und die 2 anderen Journalisten werden für schuldig befunden. Es ist die erste derartige Verurteilung seit 1946, als Julius Streicher, der Herausgeber der antisemitischen Zeitung Der Stürmer, in den Nürnberger Prozessen verurteilt wurde. I call upon Ferdinand Nahimana to rise for sentencing. Die Richterin Navi Pillay verkündet das Strafmaß im Dezember 2003. Ferdinand Nahimana. You were fully aware of the power of words. Ferdinand Nahimana, Sie waren sich der Macht der Worte voll und ganz bewusst. Und Sie haben das Radio, das Kommunikationsmedium mit der größten Reichweite, eingesetzt, um Hass und Gewalt zu verbreiten. Sie haben den Weg des Genozids gewählt. Ohne ein Gewehr, ohne eine Machete oder irgendeine andere physische Waffe haben Sie den Tod von tausenden unschuldigen Zivilisten verursacht. The chamber sentenced you to imprisonment for the remainder of your life. Im Juli 1994 marschiert der heutige Präsident Paul Kagame mit Tutsi-Rebellen in Ruanda ein und beendet den Völkermord. Seit 24 Jahren ist Kagame mittlerweile an der Macht. Dieses Jahr möchte er sich wieder ins Amt wählen lassen. Kagame hat Reformen im Gesundheitssystem vorangetrieben und die Infrastruktur verbessert. Offiziell darf nicht mehr zwischen Hutu und Tutsi unterschieden werden. Aber Kritik an Kagame ist nicht erwünscht. Journalisten und Blogger werden festgenommen. Manche sind in den vergangenen Jahren nach kritischen Äußerungen verschleppt worden. Selbstzensur gehört zum Alltag. Trotz der Erfahrungen mit RTLM hat eine wirklich freie und unabhängige Presse in Ruanda immer noch keinen Platz.
Navina Couture berichtete aus Nairobi. Und wie der Sender geklungen hat, können Sie hören. In einer Rekonstruktion als Hörspiel vom Schweizer Regisseur Milo Rau. Einen kleinen Ausschnitt haben Sie am Anfang unserer Sendung gehört. Das Hörspiel heißt Hate Radio. Finden Sie unter diesem Namen in der DLF-Audiothek-App Hate Radio von Milo Rau. Eine große Journalistin ist gestorben, schon in der Nacht zu Donnerstag, aber es lohnt sich auch heute zurückzuschauen auf ihr ungewöhnliches Leben. Es geht um Hella Pick, gebürtige Wienerin, die als Kind vor den Nationalsozialisten nach England floh. Dort machte sie später als Außenpolitikjournalistin Karriere und berichtete als langjährige Korrespondentin des Guardian über weltbewegende Ereignisse. Gerade auf dem Feld der außenpolitischen Berichterstattung vollbrachte sie Pionierleistungen für Journalistinnen. Gestorben ist Hella Pick mit 94 Jahren. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard kannte sie seit mehr als 40 Jahren. Ich habe Henry Bernhard vor der Sendung gefragt, wie bedeutend war Hella Pick mit ihrer Arbeit?
Sie war wirklich eine der ganz Großen in der internationalen Presse. Sie war eine führende Stimme des Guardian, der linksliberalen Londoner Zeitung. Nach ein paar Zwischenstationen hat sie 35 Jahre kontinuierlich für diese eine Zeitung gearbeitet, war Korrespondentin bei den Vereinten Nationen in New York, später in Washington, dann von London aus tätig, immer in der Außenpolitik, hat auch Mitteleuropa mitbearbeitet, Österreich, die DDR. Und damit war sie in der ganzen Welt unterwegs und hat wirklich all die Großen der Welt noch getroffen. Von Winston Churchill an, über Willy Brandt, mit dem sie sehr befreundet war, über John F. Kennedy oder Henry Kissinger oder auch die Diktatoren des Ostblocks, kann man sagen, wie Jaruzelski oder Ceausescu hat sie getroffen. Und das Besondere an dieser Geschichte ist natürlich an dieser Karriere auch, dass sie das als Frau in den 60er, 70er Jahren gemacht hat, wo das ja noch vollkommen unüblich war. Sie hat dann später auch eine Biografie noch von Simon Wiesenthal geschrieben, dem Nazijäger, und hat da auch wieder einen Bezug zu Österreich, zu ihrer früheren Heimat gefunden, hat sich dann sogar eine Wohnung in Wien gemietet wieder.
Dass Hella Pick als Österreicherin in Großbritannien landete, hat sie sich nicht ausgesucht und es hat sie auch geprägt. Warum?
Definitiv nicht. Sie ist 1939 im März mit knapp 10 Jahren mit dem Kindertransport nach England gegangen. Ihre Mutter hat gesagt, sie müsse unbedingt weg. Die Mutter ist auch schon mal von der Gestapo abgeholt worden. Die Mutter war Jüdin, Hella Pick natürlich dann auch. Und sie hatte das große Glück, Hella Pick, dass ihre Mutter wenige Monate später nachkommen konnte. Und der Vater war schon vorher in die USA gegangen, die waren getrennt. Sie war also in Sicherheit und hatte ihre Kernfamilie, ihre Mutter da, sagte mir aber dennoch in einem Interview, eine gewisse Unsicherheit bleibt, wenn man entwurzelt wurde. Man weiß nie sicher, wo man hingehört. Sie hat aber auch das große Glück, sie ist gut aufgenommen worden von wohlhabenden und gutmeinenden Menschen, die sich sehr um sie gekümmert haben. Sie ist an gute Schulen gegangen. Ihre Mutter war da. Sie musste keine Angst um die Mutter haben, auch nicht um den Vater. Hella Pick erzählte mir auch, dass sie zu der Tochter der Gastfamilie, in der sie war, bis ins hohe Alter eine sehr enge Beziehung gehabt hat, dass sie nie nach Österreich zurückkehren wollte. Aber immerhin nach dem Brexit hat sie die österreichische Staatsbürgerschaft, die ihr angeboten wurde, wieder angenommen. Sie mochte dann Wien genauso gern wie London, also immerhin gab es eine gewisse Aushöhnung dann im Alter bei ihr mit Österreich, mit ihrer Heimat.
Hella Pick war zwar Journalistin für den Guardian in Großbritannien, wie Sie erzählt haben, aber auch in Deutschland bekannt. Warum?
Na, vor allem für ihre Auftritte im internationalen Frühschoppen von Werner Höfer im WDR, später dann im Presseclub. Ich habe mir letztes Jahr mal ein paar davon angeschaut und das ist schon beeindruckend. Da sitzt sie oft als einzige Frau, so von Zigarettenqualm umnebelt. Und in ihrer Autobiografie vor einigen Jahren schrieb sie wirklich, Frauen im Außenressort wurden als exotisch angesehen und von einer abgeschotteten, ausschließlich männlichen Welt mit ihrem bewährten Mix aus Kameradschaft und scharfer Konkurrenz fast immer als unerwünschte Eindringlinge wahrgenommen. Und da saß sie dann mit ihrer besonderen britischen Coolness und Eleganz zwischen all diesen Männern. Und sicherlich war diese Kühle auch so ein Schutzschirm gegen diese Welt der Männer.
Henry Bernhard, Sie haben Hella Pick 1979 kennengelernt. Da waren Sie 10 Jahre alt. Was war das für eine Begegnung?
Sehr ungewöhnlich. Ich wohnte mit meinen Eltern in Weimar, also in der DDR. Und lange Zeit war meine Haupterinnerung an Hella Pick ein grünes Matchbox-Auto, was sie mir geschenkt hat. Das Sehnsuchtsspielzeug der Kindheit. Und dann gab es noch einen Zeitungsausriss aus dem Guardian. Proud Individuals in a Collective Society war der Titel. Also stolze Individuen in einer kollektiven Gesellschaft. Hella Pick wollte damals zum 30. Jahrestag der DDR mal raus aus Berlin in die Provinz nach Weimar, wollte dort eine ganz normale, wie sie sagte, Familie treffen. Wir waren sehr erfreut darüber. Da kam so ein bisschen ein Hauch Welt in die muffige DDR rein. Außerdem war sie ja wirklich eine Erscheinung, eine echte Lady mit Selbstbewusstsein, mit dem besonderen Habitus, den man so in der DDR eigentlich nicht erlebte. Bis heute stellt sich für mich auch die Frage, warum wurden meine Eltern ausgewählt? Wie wurden die ausgewählt? Ich vermute mal, weil sie beide zwar parteilos waren, aber doch recht treu zur DDR standen. Und wie meine Mutter mir vor ein paar Tagen nochmal sagte, sie seien nicht vorher instruiert worden von irgendjemandem, aber wir wussten doch, was wir sagen durften. Und das war eigentlich dieselbe Logik, die wir auch als Kinder in der Schule hatten oder im Kindergarten schon. Eine Wahrheit gab es in der Familie, eine andere für die staatliche Öffentlichkeit, also immer dieses Doppelsprechen. Und ich lese heute diese gestanzten Sätze über das kleine Glück in der DDR, geschützt von Mauer und Schutz vor Arbeitslosigkeit und Neonazis, natürlich auch ein bisschen mit Befremden. Ich sehe aber auch den Versuch von Hella Pick mit genauen Angaben zu Einkommen, Miete und so weiter, ein realistisches Bild von der ökonomischen Sicherheit auf dem bescheidenen Niveau in der DDR zu zeichnen, aber doch eben nicht vom Leben in der Diktatur. Und als ich sie 2003 interviewt habe in London, hatte sie noch Erinnerungen an das Interview von 1979 und hat mir nochmal erzählt, wie es aus ihrer Sicht war.
Aber ich glaube, ihre Mutter zumindest hat sehr klar angedeutet, dass sie nicht so treu, parteitreu war. Ich glaube, sie hat sich doch irgendwie kritisch hergestellt, wie sie mir erzählt hat, was man lehrt in der Schule, wie das vorgeht in der Schule. Ich habe doch irgendwie den Eindruck gehabt, dass trotzdem sie gesagt haben, sie sind froh und es ist herrlich, in dem Ostblock herumzufahren und es macht gar nichts, dass man nicht weiterkommt. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl gehabt, das ist nicht alles ganz so, wie sie es erzählen.
Also ich höre das jetzt wirklich mit gemischten Gefühlen, weil das ja auch die Unmöglichkeit zeigt, aus einer Diktatur wirklich wahrheitsgemäß immer zu berichten, ohne die Interviewten, die man ja auch angewiesen ist, zu beschädigen. Also das ist ein Zwiespalt, der ja heute noch so existiert, wenn man jetzt zum Beispiel an Russland denken, wo ja nicht nur die Gefahren bestehen für die Interviewten, sondern inzwischen sogar für die Journalisten selbst.
Zum Tod der österreichisch-britischen Journalistin Hella Pick waren das Erinnerungen von unserem Korrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard. Bundeskanzler Olaf Scholz erschreckt ab heute junge Menschen auf TikTok. Unterlegt von dieser Musik werden Sie sehen, wenn Sie unter @teambundeskanzler reinschauen. Da hat das Kanzleramt einen Account für Scholz gestartet. Und weil es Sicherheitsbedenken gibt, dass der TikTok-Konzern ByteDance Nutzerdaten an die chinesischen Behörden schickt, hat sich Scholz' Team ein Extra-Handy zugelegt, damit also das chinesische Regime keine Scholz-Daten bekommt. Die Titel im Büchermarkt, gleich ab 16.10 Uhr, klingen heute sehr idyllisch. Mühlstein heißt der Roman von Margaret Drabble, Krummes Holz, der von Julia Lindhoff. Das wird schön. Dafür räumen wir gern das Feld hier bei Medias Res. Ich bin Stefan Fries. Schönen Nachmittag im Deutschlandfunk.